Was passiert eigentlich mit Kindern aus zerrütteten Familienverhältnissen? Kommen die ins Heim? Und was passiert eigentlich mit Kindern von Alleinerziehenden, die plötzlich ins Krankenhaus kommen? Mein Name ist Alexander Baumbach, ich bin der Pressesprecher der Kreisverwaltung Wittenberg und ich begrüße Sie sehr herzlich zur ersten Folge des Podcasts Passierschein A38 mit den konkreten Fragen an das Landratsamt. Meine Gesprächspartnerin ist heute Theresia Augsten-Trumps vom Fachdienst Jugend und Bildung. Sie ist Abteilungsleiterin Besondere Soziale Dienste. Liebe Frau Augsten-Trumps, wie beginnt eigentlich Ihr Tag, wenn Sie ins Büro kommen?
Ja, schönen guten Tag erstmal. Ich freue mich, dass ich hier sein kann. Mein Tag beginnt eigentlich morgens mit dem Rechner anschalten und E-Mails checken, was so passiert ist. Dann begrüße ich in der Regel alle Mitarbeiter, die da sind zu der Zeit und bereite mich auf meine Dienstberatung mit meiner Fachdienstleiterin vor.
Was machen Sie denn im Allgemeinen in der Kreisverwaltung? Was ist Ihre Aufgabe? Kann man das so in drei Sätzen erklären, was Sie machen?
Also in drei Sätzen nicht ganz. Ich bin verantwortlich für die besonderen sozialen Dienste einer Abteilung im Jugendamt. Die umfasst die Jugendgerichtshilfe, die Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche, aber auch den Pflegekinderdienst und die Adoptionsvermittlungsstelle. Und die Aufgaben dieser drei Bereiche sind völlig unterschiedlich. Die Jugendgerichtshilfe ist für junge Menschen da, die ein Strafverfahren erwartet, die sich vor Gericht verantworten müssen und die begleiten und beraten die jungen Menschen, stellen vor Gericht sozusagen die Biografie dieses jungen Menschen dar und vermitteln im Nachgang auch Anschlussmaßnahmen wie Arbeitsstunden oder andere Auflagen. Und die Eingliederungshilfe wiederum macht was ganz anderes, die ist für junge Menschen verantwortlich, die in ihrer Psyche etwas beeinträchtigt sind, eine psychische Erkrankung möglicherweise haben und denen die Teilhabe am Leben und in der Gesellschaft durch Vermittlung von geeigneten Hilfen ermöglicht werden soll. Ja, und der Pflegekinderdienst und die Adoptionsvermittlungsstelle vermittelt Kinder und Jugendliche in geeignete Familien, wenn sie vorübergehend oder kurzfristig mal nicht in ihrem Elternhaus leben können. Beide Bereiche akquirieren sozusagen Pflegefamilien und machen Pflegeelternseminare, bereiten die Pflegeeltern auf diese Aufgabe vor. Und ansonsten erteilen wir aber auch Pflegeerlaubnisse für Personen, die sich beispielsweise um ein fremdes Kind, was nicht mit ihnen verwandt ist, einfach nur mal kümmern, weil eben die Umstände das so ergeben.
Das ist ja ein ganz buntes Programm, was da bei Ihnen in der Abteilung geboten ist, davon vom Gericht und straffälligen Jugendlichen bis hin zu Pflegefamilien. Und wir wollen uns ja heute mit der Kernbotschaft beschäftigen, Pflegefamilien. Was ist denn das? Was sind denn da für Voraussetzungen notwendig, um eine Pflegefamilie zu werden? Was sind das für Menschen, die sich entscheiden, ein Pflegekind aufnehmen zu wollen? Und sind das immer nur Paare, die einen unerfüllten Kinderwunsch haben oder gibt es auch andere Beweggründe? Wie schätzen Sie das ein?
Also es ist völlig vielfältig und völlig unterschiedlich. Die Voraussetzungen sind nicht, dass man verheiratet sein muss, eigene Kinder haben muss oder auch nicht, sondern es kann eigentlich jeder, der in wirtschaftlichen und familiären stabilen Verhältnissen die Pflegeperson werden. Auch Einzelpersonen sind da möglich und es spielt keine Rolle, ob man gleichgeschlechtlich in einer Partnerschaft lebt oder auch nicht. Das ist alles nebensächlich. Wichtig ist einfach, dass man bereit ist, einem fremden Kind ein Zuhause zu geben, Liebe zu geben und einfach Erziehungsbedingungen zu schaffen, die es vielleicht im elterlichen Haushalt aus verschiedenen Gründen nicht haben kann. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten von Kurzzeit über Bereitschaftspflege bis hin zu wirklich Vollzeitpflege, was so auf Dauer angelegt sein soll. Und wir haben eine ganz bunte Mischung an Pflegeeltern und ja, das kann man so gar nicht pauschal benennen, wer das alles so ist.
Also eine Altersgrenze gibt es da auch nicht nach oben?
Also Altersgrenze in dem Sinne gibt es nicht. Es ist gesetzlich nicht festgeschrieben. Wir wollen natürlich schon ermöglichen, dass sich möglichst noch ein Eltern-Kind-Verhältnis entwickelt. Bei Bereitschaftspflegefamilien, das sind die, die so in einer Krise zur Seite stehen, da haben wir auch ältere Pflegeeltern dabei, die viel Zeit mitbringen, weil sie schon Rentner sind und einfach sich dann vollumfänglich rund um die Uhr um dieses Kind kümmern können, weil in der Krise manchmal ja nicht ganz klar ist, kann das Kind integriert werden in eine Schule, in die Kita, wie auch immer, braucht es erstmal einfach nur ein bisschen Zeit und Ruhe und Raum und viel Liebe, sodass da auch ältere Pflegeeltern ja, bei uns sind in unseren Reihen.
Gibt es denn Einschränkungen oder sagen wir mal Muster, in welche bestehenden Lebensverhältnisse man so ein Pflegekind dann reingibt?
Also es kommt immer auf das Ziel und die Hintergründe an. Es gibt natürlich Krisensituationen, wo Kinder kurzzeitig mal untergebracht werden müssen. Da halten wir sozusagen Bereitschaftspflegefamilien oder Kurzzeitpflegefamilien vor, wo das Pflegeverhältnis nicht länger als ein halbes Jahr dauern sollte im besten Fall. Und wir haben natürlich auch Vollzeitpflegefamilien, Verwandtenpflegefamilien. Das ist sehr vielfältig auch. Und es gibt auch sozialpädagogisch ausgebildete Pflegestellen, die dann wirklich für Kinder, die einen besonders erhöhten förderischen Bedarf haben, zur Verfügung stehen. Also es ist je nach Fall abhängig natürlich, was eigentlich die Zielstellung auch sein soll. Soll das Kind zurück in seine Herkunftsfamilie gehen oder ist die Zielstellung tatsächlich eine längerfristige Unterbringung?
Wie sieht es altersmäßig aus? Kann ich so ein Pflegekind da altersmäßig in bestehende Geschwisterverhältnisse reingeben? Gibt es da irgendwie ein Muster? Oder?
Also es wäre schön, wenn es eigentlich der natürlichen Lebensplanung und Familienplanung analog wäre, dass das Pflegekind, was dazu kommt, das jüngste Kind in der Familie ist. Das lässt sich nicht immer in allen Fällen realisieren. Aber wir versuchen da schon darauf zu achten, dass einfach die Hierarchien auch zwischen den Geschwistern, die sich da möglicherweise ergeben, wirklich nicht gestört werden und eigentlich einen normalen, wenn ein normales Geschwisterchen auf die Welt kommen würde, eigentlich dem Rechnung trägt.
Mhm. Was sind das für Kinder, die da kommen in Pflegefamilien? Können Sie da ein bisschen was dazu erzählen? Gibt es da Vorurteile? Was ist da dran?
Also im Grunde nach sind es ganz normale Kinder, wie jedes andere Kind halt auch. Die Voraussetzungen oder die Hintergründe sind eher bei den Eltern natürlich angesiedelt, die aufgrund von Krankheit oder auch aus Überforderung oder eigenen Problemlagen vielleicht im Moment nicht in der Lage sind, sich so um die Kinder zu kümmern, wie man sich das eigentlich für ein Kind wünschen würde. Und da ist es dann so, dass die Kinder natürlich oftmals schon einen Rucksack mitbringen, weil die haben schon viel erlebt. Aber im Grunde nach sind es ganz normale Kinder, die einfach eine feste Struktur, Erziehung brauchen, Regeln brauchen und möglichst eben ein ganz normales Leben führen können, wie wenn es das eigene Kind auch wäre.
Eingangs hatte ich ja schon mal das Szenario kurz angedeutet. Zerrüttete Verhältnisse in der Familie, das Jugendamt drückt an. Wie geht es dann ganz praktisch weiter, Frau Ochsentus?
Also dem Grunde nach muss vor dem Jugendamt niemand Angst haben. Wir sind schon dafür da, Familien zu unterstützen und familienerhaltend zu arbeiten. Wir bieten den Eltern oder den Personensorgeberechtigten Unterstützung an, Hilfen an. Mit dem Ziel natürlich ambulante Hilfen vor stationären Hilfen. Wenn es aber doch so ist, dass Kinder nicht in der Herkunftsfamilie verbleiben können und es um stationäre Hilfen geht, dass wir dann schon den Vorrang haben. Pflegefamilie vor Heimerziehung. Und wir wollen schon versuchen, dass Kinder möglichst unter 12 in Pflegestellen unterkommen, dass sie einfach lernen, wie Familienleben funktionieren kann, um es einfach später auch eigenen Kindern, ihrer eigenen Familie weitergeben zu können. Kinder, die das nicht gelernt haben, haben in einer späteren eigenen Familienplanung oftmals auch Schwierigkeiten, wirklich das ihrer Familie, ihren Kindern weiterzugeben. Und deswegen ist es umso wichtiger, dass wir Familien finden haben, die diese wichtige Aufgabe hier bei uns im Landkreis übernehmen.
Hat denn die Corona-Pandemie einen Einfluss auf Ihre Arbeit? Gibt es da deswegen mehr oder weniger Fälle? Können Sie da was dazu sagen?
Also ganz konkret kann ich das nicht sagen. Wir haben hier im Landkreis Wittenberg im Jugendamt eine Kinderschutzfachstelle, die sich tatsächlich mit den Kinderschutzfällen, die so eingehen, Meldungen eingehen, beschäftigt. Ich habe dazu jetzt keine genauen Zahlen. Vom Bauchgefühl würde ich sagen, anfänglich der Pandemie war es schon so, dass Fallmeldungen zurückgingen, aufgrund, dass die Schulen, die Kitas geschlossen waren. Aktuell weiß ich es ehrlich gesagt nicht, aber Einfluss hatte oder hat die Pandemie natürlich schon auch auf unsere Pflegefamilien. Wie jede andere Familie waren Pflegefamilien im Lockdown, mussten Homeschooling sicherstellen. Das war nicht immer einfach und schürt natürlich zum Teil auch Ängste. Was auch ein Problem natürlich ist, ist das Umgangskontakt, der irgendwie auch stattfinden sollten zu der Herkunftsfamilie, was dann in der Praxis auch nicht immer einfach war, weil natürlich auch Ängste da waren, sich möglicherweise anzustecken an Corona und ja.
Stichwort Bereitschaftspflege. Was machen Sie denn, wenn die alleinerziehende Mutti ins Krankenhaus kommt und da längere Zeit bleiben muss? Was geht denn da los?
Also auch da ist es so, wir haben im Landkreis 12 Bereitschaftspflegefamilien, die Kinder aufnehmen im Alter von 0 bis 14 Jahren insgesamt mit 21 Plätzen aktuell. Sodass natürlich, wenn eine Mutti alleinerziehend ist, niemand familiär zur Verfügung steht, der sich um dieses Kind kümmern kann, da auch keine Angst haben muss. Also die Kinder können kurzzeitig dann wirklich für den Krankenhausaufenthalt in einer Bereitschaftspflegefamilie untergebracht werden dort versorgt, betreut, in die Schule gebracht, in die Kita gebracht, sodass das Umfeld möglichst so weit stabil bleibt. Natürlich sind auch Besuche im Krankenhaus möglich, sofern die Regularien des Krankenhauses das gerade hergeben, sodass da keiner Angst haben muss, irgendeine notwendige Maßnahme nicht machen zu können, nur weil er niemanden hat, der sich um das Kind kümmert.
Wie ist denn in so einem klassischen Pflegefamilienverhältnis, wie ist denn da das Bindungsverhältnis innerhalb der Familie? Sind da alle Kinder gleich? Gibt es da Unterschiede? Und wie reagieren dann die leiblichen Kinder eigentlich auf so eine neue Situation?
Auch das ist völlig unterschiedlich. Man kann es pauschal nicht beantworten. Natürlich ist es schon wichtig, dass bevor ein Kind aufgenommen wird in eine Familie, also dass die ganze Familie dahinter steht und dass im Rahmen der Anerkennungsfeststellung von Pflegeeltern natürlich das mit der gesamten Familie thematisiert ist und nicht nur einer gerne noch Zuwachs hätte in der Familie und alle anderen wollen es eigentlich gar nicht. Es muss natürlich schon miteinander gut abgesprochen sein und im besten Fall ist das Kind ja das jüngste Kind, was dazukommt und kann sich so dann auch einfacher in die familiären Strukturen reinfinden und die Geschwister auch in ihre Geschwisterrolle finden, als große Schwester oder großer Bruder möglicherweise. Aber es ist in jeder Familie unterschiedlich, weil die Kinder bringen ja schon eine Herkunftsfamilie mit. Die haben dann also zwei Familien und die müssen sich natürlich auch zurechtfinden, ihre Rolle finden und ob sie dann mal Mama oder Papa sagen oder die Pflegeeltern beim Vornamen ansprechen, das ist ganz unterschiedlich.
Aber das ist ja ohnehin das gleiche wie in einer Patchwork-Familie.
Genau.
Wie ist das mit dem weiteren Umfeld der Familie? Da gibt es ja dann noch Onkels, Tanten, Großeltern. Sind das dann Pflegetanten, Pflegeonkels oder ziehen die sich raus? Gibt es da Erfahrungen?
Also eigentlich funktioniert es in den meisten Fällen wie in jeder anderen Familie. Das Kind gehört mit dazu, es ist dann genauso ein Enkelkind oder ein Nichte-Neffe wie die anderen leiblichen Kinder auch. Wir haben auch Familien, die keine eigenen Kinder haben, wo es wirklich diese Pflegekinder nur gibt. Und natürlich sind dann die Anverwandten schon in der normalen Rolle, in der sie auch sind. Es spielt sich eigentlich ganz normales Familienleben dort ab.
Wie geht man denn als Familie damit um? Sie haben vorhin geschildert, es gibt den Weg in die dauerhafte Pflege. Es gibt aber auch den Weg, wo man sagt, das ist jetzt nur auf Zeit angelegt. Wie geht man als Familie damit um, wenn dann so ein Kind wieder aus der Familie herausgeht? Und gibt es eigentlich noch andere Konstruktionen? Also ich habe neulich zum Beispiel aus den Erziehungsstellen gehört, die neben Pflegestellen auch agieren.
Ja, also ein Abschied von einem Kind, wenn es zur Herkunftsfamilie zurückgeht oder eine Vermittlung ansteht in eine andere Pflegestelle aus einer Bereitschaftspflegefamilie beispielsweise heraus, was nur zeitlich befristet angelegt ist, ist natürlich nicht einfach für niemanden. Man lebt Alltag miteinander 24/7 und es ist natürlich dann schon irgendwie ein Prozess, der gut begleitet und betreut werden muss. Bei Bereitschaftspflegefamilien wissen die Bereitschaftspflegefamilien von Anfang an, dass diese Kinder nicht dauerhaft dort bleiben werden. Und wir haben als Jugendamt die Möglichkeit, natürlich durch Beratung mit zu unterstützen, aber auch extern über Supervision das einfach auffangen zu können, um das besser zu verarbeiten, damit umzugehen. Bei Dauerpflegefamilien oder Verhältnissen ist es eigentlich ein langwieriger Prozess. Im Rahmen der Hilfeplanung, die regelmäßig stattfindet, wird natürlich schon immer darauf hingewirkt, wo geht die Reise für dieses Kind hin. Geht es zurück in die Herkunftsfamilie oder bleibt es dort? Ist es was Längerfristiges oder wirklich Dauerhaftes? Da wird das wirklich langfristig vorbereitet. Also es wird nicht passieren, dass ein Tag X benannt wird und zack, geht das Kind einfach raus. Und niemand wusste vorher davon. Und auch da kann man im Vorfeld natürlich durch viele Gespräche, durch Beratung, Begleitung den Prozess gut mitgestalten.
Jetzt schildern Sie da, dass viel über das Kind gesprochen wird und viel über das Kind hinweg geplant wird. Kommt denn das Kind selber mit in die Entscheidungsprozesse irgendwann
auch hinein? Natürlich. Also wenn die Kinder in einem Alter sind, natürlich, in dem sie schon sich da mit auseinandersetzen können und da auch verständigen können, sind alle Beteiligten immer mit im Boot. In der Hilfeplanung sind sowieso auch immer die Eltern mit dabei. Auch wenn sie nicht sorgeberechtigt sind, sind sie zu beteiligen und die Kinder sind immer mit an Bord und haben natürlich auch schon ein Mitspracherecht. Es ist immer ein bisschen schwierig, wenn sich natürlich Eltern oder die Lebenssituation von Eltern so verbessert haben, dass sie jetzt in der Lage wären, ihr Kind wieder selber zu erziehen. Es ist natürlich ihr Recht, es ist ihr Kind. Dennoch ist es ja manchmal so, dass die Kinder lange Zeit schon in Dauerpflegefamilien leben. Und sich natürlich dort auch gebunden haben an diese Familie. Und es ist dann immer ein Abwägungsprozess, was ist jetzt förderlich oder schädlich für das Kind. Und wenn es eine Kindeswohlgefährdung darstellt, dass diese Beziehung, diese Bindung dort abgebrochen wird, besteht durchaus auch die Möglichkeit, dass Pflegefamilien einen Antrag beim Familiengericht stellen und den Verbleib des Kindes beantragen können. weil das muss dann immer das Familiengericht final natürlich entscheiden. Ne? Das ist jetzt nichts, was wir einfach sagen können als Jugendamt auch. Also auch keine Unterbringung gegen den Willen von Eltern passiert, nur weil wir das sagen. Also das Familiengericht ist immer mit an Bord in solchen Geschichten, wenn wir uns nicht einig sind.
Wie ist es mit den Erziehungsstellen, von denen ich da neulich gehört habe? Können Sie da vielleicht noch was sagen? Gibt es da andere rechtliche Rahmen?
Ja, Erziehungsstellen sind an sich Erziehungsfachstellen, die schon unter einem anderen rechtlichen Rahmen laufen. Das sind stationäre Heimerziehungen, Heimerziehungsstellen, die aber natürlich wie eine Familie fungieren, wo mindestens einer eine pädagogische Grundausbildung haben muss und natürlich der Beaufsichtigung des Landesjugendamtes unterliegen und eigentlich wie eine kleine Heimeinrichtung funktionieren und dort oftmals Kinder vermittelt werden, die wirklich einen höheren pädagogischen, erzieherischen Bedarf halt auch haben und mitbringen.
Nun hört man immer wieder in den Medien, dass es ein Problem ist, genügend Pflegefamilien zu finden. Wie ist das hier bei uns im Landkreis Wittenberg? Woran liegt das, dass man zu wenig Pflegefamilien findet? Wird das zu wenig kommuniziert? Ist das Verfahren zu kompliziert, Pflegefamilie zu werden? Wie schätzt Sie das ein?
Also ich denke einfach, oftmals haben sich Familien vielleicht schon mal mit der Thematik beschäftigt oder mal davon gehört, aber sich dann einfach nicht weiter intensiver damit beschäftigt. Vielleicht auch eine eigene Pflegefamilie sein zu können, ne? Für ein Kind, was vielleicht keine Familie hat oder in seiner Familie nicht groß werden kann. Die Verfahren, die Prozesse sind an sich nicht so schwierig, ne? Also wir haben einen ganz klaren Ablauf für die Anerkennung als Pflegeeltern. Die beginnt mit einem ganz normalen Informationsgespräch, einem Beratungsprozess. Was gibt es überhaupt? Was ist das überhaupt alles? Was gibt es für verschiedene Pflegeformen? Ist das was für mich? Ist es nichts für mich? Und geht dann weiter über verschiedene Fragebögen, die Pflegeeltern erstmal intensiv ausfüllen können oder potenzielle Pflegeeltern ausfüllen können, um sich mit der Thematik zu beschäftigen. Was kann ich mir denn auch vorstellen? Was kann das Kind denn alles mitbringen? Ne? Kann es ein Kind sein, was möglicherweise eine Behinderung hat? Oder kann ich das eher nicht? Oder ein Kind, was möglicherweise unter Drogenmissbrauch während der Schwangerschaft gelitten hat, kann ich mir das vorstellen oder kann ich das nicht. Ne? So muss jede Familie für sich natürlich schauen, was könnte ich leisten oder mir vorstellen und was halt auch nicht. Ne? Und dann geht das Ganze weiter in vielen individuellen Gesprächen über verschiedene Themen, über generell die Motivation erstmal. Ne? Wo kommt meine Motivation her, dass ich möglicherweise auch ein Kind, ein fremdes Kind bei mir aufnehmen würde, über Erziehungsmethoden, Muster, eigenes Biografisches, was spielt da vielleicht auch mit rein. Und so wird es begleitet durch den Pflegekinderdienst. Ich habe ein Territorialprinzip, das heißt, verschiedene Bereiche in unserem Landkreis haben einen festen Sozialarbeiteransprechpartner, der dann diesen Anerkennungsprozess sozusagen begleitet und findet final Abschluss in einem Pflegeelternseminar, was für uns das Fachzentrum für Pflegeeltern aus Bernburg übernimmt, wo dann einfach so viele rechtliche Hintergründe auch nochmal erläutert werden. Und an sich ist der Prozess, Pflegemutter oder Vater oder Familie zu werden, gar nicht so schwierig. Aber ich glaube, die Hürde, dann diesen Schritt zu gehen und sich zu melden, ist in vielen Köpfen noch da. Ich bin sehr froh und dankbar, dass wir so viele tolle Familien bei uns im Landkreis haben, die das schon machen und auch schon viele, viele Jahre machen und vielen Kindern schon ein Zuhause gegeben haben. Dennoch reicht es tatsächlich nicht. Ne? Wir sind immer auf der Suche nach Familien oder Einzelpersonen, die einem Kind noch ein Zuhause geben könnten.
Ja, Sie sagen es ja selbst, Fragebögen gibt es viele. Der Prozess ist durchstrukturiert und teilweise auch kompliziert. Deswegen heißt dieser Podcast auch Passierschein A38, weil wir uns hier mit diesem Podcast natürlich auch Mühe geben wollen, durch diesen Dschungel an Papieren hindurch zu navigieren, die es in so einer Kreisverwaltung gibt. Und Frau Ochsen-Thoms, wie sieht das aus für Pflegefamilien mit dem Finanziellen? So ein Kind kostet ja Geld. Das will Kleidung haben, das will Essen. Da gibt es Weihnachten, Ostern, Kindergeburtstag. Wie ist das abgefedert?
Also es ist so, dass es natürlich Pflegegeld gibt für ein Pflegekind. Das Pflegegeld, also wir orientieren uns an den Deutschen Verein, der jedes Jahr eine Empfehlung herausgibt, wie hoch die Höhe sein soll. Das ist differenziert in eine Sachleistung sozusagen für den Unterhalt. Jetzt zum Beispiel Essen oder Wohnraum, Bett, also solche Materialien, die einfach ein Kind materieller Natur braucht, Kleidung. Und der zweite Teil ist der Erziehungsbetrag, sozusagen eine Art Aufwandsentschädigung für diese Pflegefamilie. Und wir orientieren uns schon viele Jahre an den Empfehlungen des Deutschen Vereins, die dann einheitlich wirklich dann auch umgesetzt werden. Darüber hinaus gibt es aber eine Beihilferichtlinie bei uns im Landkreis für stationäre Unterbringungen oder Fälle für stationäre Unterbringung, also auch für Heimkinder, die ganz klar einfach noch so verschiedene andere Dinge regelt, wie Geburtstagsbeihilfe, Weihnachtsbeihilfe, Schulmaterialien, Erstausstattung, Bekleidung. Solche Dinge, die einfach gerade für den Anfang wichtig sind, aber auch im späteren Verlauf beispielsweise der Führerschein, der dann einfach finanziell noch mit zusätzlich unterstützt wird. Der ist einsehbar auf unserer Landkreisseite für alle, wo man einfach sich ein Stück weit noch orientieren kann, was kann ich dann überhaupt noch zusätzlich beantragen. Grundsätzlich ist es so, dass in dem Pflegegeld, in dem unterhaltssichernden Teil, der Anteil an den Aufwendungen, die das Kind so im Alltag braucht, enthalten ist. Ähnlich wie unterhaltssichernde Leistungen. Und dann in drei Altersgruppen, 0 bis 6, 6 bis 12 und 12 bis 18.
Bleiben wir mal bei der letzten Altersgruppe. Das ist ja dann auch die Altersgruppe, wo die Kinder dann irgendwann, oder die Jugendlichen sind es ja dann in dem Fall schon, irgendwann eine Lehre anfangen oder ins Berufsleben anfangen zu starten. Jetzt habe ich mal irgendwo gehört, die müssen dann einen Teil ihres Einkommens abgeben. Warum ist das so?
Ja, das ist so, weil es im SGB 8 so geregelt ist. Das ist ein Bundesgesetz, das vorsieht, dass natürlich Eltern, aber auch die jungen Menschen bei stationären Hilfen zur Erziehung zu den Kosten mit herangezogen werden. Glücklicherweise gab es jetzt eine Reform in diesem Jahr des SGB 8, was jetzt vorsieht, dass nur noch maximal 25% des eigenen Einkommens, also Lehrlingsgeldes sozusagen, vereinnahmt werden können. Und es ist leider so, dass tatsächlich die Kinder oder jungen Menschen sind ja keine Kinder mehr, dann schon mit zu den Kosten herangezogen werden, obwohl sie gar nichts dafür können, dass sie in einer Pflegefamilie groß werden. Aber wir können halt geltendes Recht nicht umgehen. Das ist Bundesrecht und wir müssen es halt umsetzen. Es gibt Härtefallregelungen, ja, die in jedem Einzelfall auch zu prüfen sind. Was Vorteil jetzt ist, dass natürlich solche Geschichten wie Ferienjob oder mal irgendwas ehrenamtlich machen und Geld dafür bekommen, das wird nicht mehr herangezogen. Weil das soll ja die Motivation auch nicht mindern, sich da einfach einzubringen und dann vielleicht auch mal Zeitung austragen zu gehen, wenn man 14 ist und sich ein bisschen was zum Taschengeld dazu verdienen kann. Das ist jetzt glücklicherweise durch die Reform ja ein bisschen besser geworden.
Frau Zendoms, bei uns im Landkreis gibt es ja einen Verein von Pflegefamilien. Wie gestaltet sich da die Zusammenarbeit oder wie ist es allgemein doch die Zusammenarbeit zwischen dem Jugendamt, also dem Fachdienst Jugend und Bildung und den Pflegefamilien da draußen, wenn das Fräulein vom Amt kommt?
Ja, also um erstmal auf den Verein zu kommen, ja, wir haben diesen Verein schon viele, viele Jahre im Landkreis. Wir sind in einem relativ regelmäßigen persönlichen Austausch auch miteinander, wo vielleicht mal die Säge klemmt oder wo es Probleme gibt, was so an den Verein herangetragen wird, dass wir da einfach unterstützen können. Dennoch ermutigen wir natürlich alle unsere Pflegefamilien, wenn es irgendwie Probleme gibt, sich wirklich zu melden. Wir finden für wirklich eigentlich jedes Problem auch eine Lösung gemeinsam und sind da sehr daran interessiert, dass wir natürlich eine gute Zusammenarbeit haben. Im Verein ist es so, dass ich selbst als auch ein Teil meiner Mitarbeiter selbst Mitglied in diesem Verein sind. Und wir natürlich in der Vergangenheit schon auch immer mal als Jugendamt unterstützt haben, finanzieller Natur in Form von Festen, Feierlichkeiten, wo man dann einfach mal sagt, da kann dann eben so ein Puppenspieler gebucht werden, den wir halt bezahlen, dass einfach den Kindern ein bisschen was geboten wird bei so einer Veranstaltung. Leider hat natürlich Corona auch dafür gesorgt, dass das jetzt öfters nicht stattfinden konnte. Und seit diesem Jahr ist es alles ein bisschen anders strukturiert. Wir haben jetzt eine pauschale Finanzierung des Pflegeelternvereins ermöglichen können, sodass auch der Pflegeelternverein sich Vereinsräumlichkeiten anbieten kann, konnte, die dann genutzt werden sollen, auch für Umgangskontakte möglicherweise, aber auch natürlich Interessenveranstaltungen, wo sich interessierte Leute auch an den Verein wenden können, die natürlich auch beratend mit unterwegs sind. Und noch eine Neuerung für das kommende Jahr wird dann sein, dass der Pflegeelternverein als Verein auch ein Mitglied im Jugendhilfeausschuss sein wird. Da gab es jetzt die Abstimmung dazu, das ist beschlossen worden und es freut uns natürlich auch, dass einfach diese Gemeinschaft als Verein, aber auch als Interessenvertretung für diese spezielle Zielgruppe mit dem Jugendhilfeausschuss vertreten sein wird.
Wie ist das bei Ihnen im Team? Wie viele Klienten betreuen Sie insgesamt als Team? Wie viele Pflegefamilien hat da jeder Mitarbeiter von Ihnen?
Also, um mal auf das Fräulein vom Amt zu kommen, es ist jetzt so, wir haben tatsächlich auch einen Mann in meinem, also ich habe einen Mann in meinem Team, was mich sehr freut. Also wir sind jetzt nicht mehr nur die Fräuleins vom Amt. Ich habe jetzt 5 Personen, die sich den Pflegekindern widmen, die mit den Pflegefamilien arbeiten, die Anerkennungsfeststellung machen. Und derzeit sind, jetzt muss ich gucken auf meinen Spickzettel, 149 Pflegekinder in 129 Pflegefamilien, die allerdings nicht alle bei uns im Landkreis leben. 6 Pflegefamilien sind doch außerhalb. Das kann immer mal verschiedene Hintergründe haben, warum auch Pflegekinder außerhalb des Landkreises untergebracht sind und wir dennoch da zuständig bleiben eine gewisse Zeit, sodass ich ungefähr, ich sag mal so eine Fallzahl, ich will mal nicht von Fällen sprechen, aber ergibt von ca. 30 bis maximal 35 Kindern pro Vollzeitmitarbeiter, die dann betreut werden. Und ich denke, es ist ein relativ guter Schlüssel, das lässt sich so ganz gut arbeiten. Aber es ist natürlich so, wenn wir einen Aufwuchs haben von Pflegekindern und Pflegefamilien, brauche ich natürlich dann auch wieder zusätzliches Personal, damit wir einfach diese enge Zusammenarbeit wirklich adäquat auch umsetzen können und dass es nicht nur ein Verwalten von Akten ist. Ja.
Wenn jetzt einer unserer Zuschauer oder Zuhörer noch mehr wissen möchte, an wen kann er sich wenden? Wo gibt es Informationen bei uns im Landkreis dazu?
Ja, also zuallererst natürlich gerne an mich. Ich bin telefonisch zu erreichen unter der Telefonnummer 03491 479 230. Wir haben alternativ natürlich auch eine E-Mail-Adresse, wenn sich einer vielleicht nicht traut, mal anzurufen, einfach unverbindlich eine E-Mail zu schreiben. Das ist eine Funktions-E-Mail-Adresse, jeder meiner Mitarbeiter hat Zugriff, pflegekinderdienst@landkreis-wittenberg.de. Und dann ist es so, dass wir natürlich ein Territorialprinzip haben. Also je nachdem, wo die Pflegefamilie oder die potenzielle Pflegefamilie wohnt, wird es einen festen Ansprechpartner geben, der dann Kontakt auch mit der Familie aufnimmt und sich mal vorstellt. Und dann kann man alles weitere individuell miteinander gut besprechen.
Frau Ochsentopf, vielen Dank für dieses tolle Gespräch. Das war die erste Folge von Passierschein A38. Wir haben uns heute sehr intensiv über das Thema Pflegefamilien und Pflegekinder unterhalten. Vielen, vielen Dank nochmal dafür an die Kolleginnen aus dem Fachdienst Jugend und Bildung. Und wir werden dieses Format weiterführen, unregelmäßig mit konkreten Fragen hier im Landratsamt auf Tour zu gehen und Ihnen die jeweiligen Experten dazu vor die Kamera oder zumindest vor die Mikrofone zu ziehen. Ich bedanke mich sehr für die Aufmerksamkeit. Bleibt uns gewogen, der Podcast Passierschein A38 aus dem Landkreis Wittenberg. Vielen Dank fürs Zuschauen und Zuhören. Tschüss.